Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 410. Es ist ganz schön, wie die Zeit vergeht und wenn ich das Wetter draußen sehe, dann freue ich mich eigentlich darauf, dass wir bald wieder Frühling haben. Aber bis es soweit ist, haben wir noch ein paar interessante Themen für Sie und das mache ich natürlich nicht allein, sondern ich habe meine Kollegen dabei.
Ja, hier sitzt wieder einer aus Köln. Bei dem letzten Termin von der Aufzeichnung, da konnte ich leider nicht, denn da war ich in eine Stange von einem Vorhang geraten, einen, der mir ins Auge schoss. Und das hat vielleicht wehgetan. Und dann, aber das nächste war dann, ich konnte kaum noch was sehen. Das alles war verschwommen. Und ich dachte, um Himmels Willen, hoffentlich ist da nicht mehr passiert und du hast dir da dein Auge kaputt gemacht. Das war im Grunde genommen ganz, ganz schlimm. In der Nacht hat alles gepulst da und es hat wehgetan. Und dann erst am nächsten Morgen kam ich dann zu einer Creme, die habe ich mir reingeschmiert und nach 2 Stunden, nachdem sie so ein bisschen da im Auge rumgefummelt hat und gearbeitet hat, nach 2 Stunden ging das alles wieder und nach einem Tag, ja, da war das fast wieder weg alles. Gott sei Dank, muss man sagen, denn da merkt man erst mal, was man an dem Auge hat. Ja, und heute hoffe ich, dass nichts passiert, außer einer schönen Sendung.
Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Hier ist der Heinz aus Bierenbachtal. Wir sind froh, dass der Wolfgang Back wieder genesen ist, sodass wir an seinem Wissen teilhaben können.
Ja, an seinem Wesen wollen wir alle genesen, aber ich habe da etwas, das hat eigentlich sehr wenig mit Computer zu tun. Ja, vielleicht doch ein bisschen, denn Datenschutz gab es ja in der Vorcomputerzeit eigentlich als Begriff gar nicht. Da hatte jemand eine Kartei, hat irgendwas aufgeschrieben und die Geschichte ist ja erst hochgekocht, nachdem wir mit unseren Computern unglaublich viel Daten nicht nur sammeln, sondern blitzschnell auswerten, sortieren, selektieren und so weiter können. So, und da passieren immer wieder Dinge, die mich doch erstaunen. Da hat mich eine Bank angeschrieben, eine Geldbank. Ich will den Namen hier nicht sagen, aber es ist eine Bank hier aus der Gegend, wo ich bin, also hier im Westerwald. Und diese Bank, bei der ich gar kein Konto habe, ich habe vergangenes Jahr, Anfang 2012, meine Selbstauskunft dort erhalten und die haben mir auch bestätigt, dass ich kein Konto bei dieser Bank habe. Und nun schreiben sie mir aber, und zwar schreiben sie KIST. Widerspruchsrecht. KIST ist wohl die Abkürzung für Kirchensteuer. Und dann geht's weiter. Einbehalt von Kirchensteuer. Oh, ich habe kein Konto, wohlgemerkt. Aber es geht um das Thema und das interessiert mich ganz besonders. Und da steht dann in diesem Schreiben: Kirchensteuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge, zum Beispiel Zinsen, wird ab dem 01.01.2015 automatisch einbehalten und an die steuererhebende Religionsgemeinschaften abgeführt. Die zur Vorbereitung des Kirchensteuerabzuges sind wir gesetzlich verpflichtet, einmal jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern, BZS, für alle Kunden die Religionszugehörigkeit abzufragen. Die Abfrage wird erstmalig im Zeitraum vom 1.9. bis 31.10.2014 durchgeführt. Regelabfrage. In bestimmten Fällen sind auch Abfragen außerhalb dieses Zeitraums möglich. Anlassabfrage. Gut, mal ganz abgesehen davon, dass es eine ziemliche Schlamperei ist von dieser Bank, da ich angeschrieben werde, obwohl ich seit Jahren da kein Konto mehr habe und man mir das ja auch bestätigt hat, frage ich mich aber doch jetzt, warum bekommen Banken das Recht oder den Auftrag von unserem Staat abzufragen, welche Religionsgemeinschaft ich anhöre? Ist das nicht ein schutzwürdiges Datum? Darf jetzt jeder Bankdödel nachfragen beim Bundeszentralamt für Steuern, diesem BZ, in welcher Religionsgemeinschaft ich angehöre und was geschieht dann mit diesen Daten in dieser Bank? Guckt da denn jetzt nun jeder rein oder gibt es da einen Datenschutzbeauftragten, der dafür zuständig ist? Und vor allen Dingen, wer trägt eigentlich die Kosten dafür? Denn eine Bank macht ja nichts umsonst. Und wenn ich die Gebühren sehe, die solche Banken erheben, Kontoführungsgebühren auf Habenkonten, dann fasse ich mir an den Kopf, wenn ich mir überlege, was hier geschieht. Und dann geht das Schreiben ja noch weiter. Für Angehörige einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft teilt uns das BZST, das Kirchensteuerabzugsmerkmal, KISTAM, mit. Das KISTAM gibt Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft und den gültigen Kirchensteuersatz, sofern Sie die Kirchensteuer nicht von uns, sondern von dem für Sie zuständigen Finanzamt erheben lassen möchten, können Sie der Übermittlung Ihrer KISTAM widersprechen. Sperrvermerk steht dann in Klammern. Die Sperrvermerkserklärung müssen Sie auf einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck beim BZST, das ist dieses Bundeszentralamt für Steuern, einreichen. Dann steht auch noch § 51a Absatz 2c 2e Einkommensteuergesetz. Der Vordruck steht unter www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort Kirchensteuer. Sehr schwer zu finden, sehr dumm gemacht und der Link ist auch nicht korrekt, aber okay. Bereit. Die Sperrvermerkserklärung muss spätestens bis zum 30.06.2014 beim BZSC eingegeben werden. In diesem Fall sperrt das BZ und so weiter. Wenn ich mir überlege, dann schreibt mir also eine Bank, bei der ich kein Konto habe, bei der ich kein Kunde bin, dass sie meine Religionszugehörigkeit bei dem Bundeszentralamt abfragen will, welchen Kirchensteuersatz sie erheben will. Die erheben also Steuern. Meine Bank treibt Steuern bei mir ein. Sag mal, in welchem Staat leben wir eigentlich? Was passiert eigentlich hier im Moment? Ich habe nichts gegen Kirche, ich habe nichts gegen Kirchensteuer oder sowas. Aber wenn ich mir überlege, dass 480 Millionen Euro jedes Jahr an die christlichen Kirchen, also katholischen und evangelischen Kirchengemeinden, aus dem Staatssäckel gezahlt werden, was ja schon mal eine Sauerei für sich ist. Aber das hat der Staat verschlammt. Das muss man nicht den Kirchen anlasten. Die werden ja nicht sagen, gib uns das Geld nicht mehr. Wir wollen es nicht mehr. Nee, das müsste ja andersrum laufen. Aber das ist verschlammt worden von unseren Parteien, von unseren christlichen Parteien. Und ich glaube nicht, dass das nun bewusst angegangen wird oder dass man das einfach vergessen hat, sondern man hat es bewusst verschlammt. Und jetzt kommen die Banken, jetzt werden die Banken beauftragt und die Gebühren dafür zahlen wir als Bankkunde, nochmal Steuer einzutreiben. Also die Banken treiben künftig Kirchensteuern ein. Ist denn das so richtig?
Ja, so ist es.
Wo leben wir eigentlich?
Also ich mache gerade im Moment auch diese Erfahrung, dass da überall dabei steht, die Kirchensteuer, und zwar bei der Jahresabrechnung von irgendwelchen Konten, die man hat. Also ich habe wenigstens da ein Konto. Und natürlich, wenn du da ein paar Zinsen kriegst, dann musst du natürlich die Kapitalertragssteuer bezahlen. Das sind 25%. Du musst den Solidaritätszuschlag bezahlen und du musst, wenn du in der Kirche bist, die Kirchensteuer abgezogen kriegen von deinen Zinsen. Das machen die Banken. So sieht's wohl aus. Und nur, was mit dir da passiert, dass du gar kein Konto da hast, das ist ja wohl die tollste Nummer.
Naja, ich habe da mit dem Briefträger gesprochen und habe gesagt, hier, hör mal, warum kommst du denn eigentlich heute so spät? Hat er gesagt, du glaubst ja nicht, was los ist. Wir haben heute unglaublich viele Briefe. Und am nächsten Tag habe ich nochmal gefragt, sagt er, das meiste davon konnten wir gar nicht zustellen. Das ist genau diese Bank hier gewesen. Die hat also wohl Alles, was sie jemals in den letzten 100 Jahren an Kunden erfasst hatte, hat diese Bank angeschrieben. Der sagt, wir haben so viele, die nicht mehr da wohnen, die verstorben sind, die es gar nicht mehr gibt, wo die Häuser gar nicht mehr stehen oder sonst was. Jetzt frage ich mich, das ist eine Genossenschaftsbank. Liebe Genossen, geht ihr wirklich so mit euren Genossen um, dass ihr das Geld derart rausschmeißt und Briefe verschickt? Einfach saublöd, dumm, egal an wen und wieso und warum. Also ich finde es alles irgendwo merkwürdig. Nur der Kern der Sache ist ja, dass eine Bank mittlerweile berechtigt ist, abzufragen beim Bundeszentralamt für Steuern, welche Religionsgemeinschaft ich angehöre. Also wo bitteschön sind denn die Datenschützer? Haben die geschlafen? Das darf doch nur nicht sein. Das kann doch gar nicht möglich sein, nee, dass irgendeine Bank abfragt, hör mal, ist der evangelisch, katholisch oder was weiß ich, was sonst für ein Glauben?
Islam.
Also, es ist unglaublich, was hier in diesem Land passiert. Aber die Bank zum Beispiel da, die Briefe rausschickt an verstorbene, tote, nicht mehr lebende, keine Kontoinhaber, sonst was, da müsste man die Vorstände so lange in den Arsch treten, bis sie lachen. Das ist meine Meinung.
Aber der Adressverteiler dieser Bank ist doch jetzt aktualisiert.
Ja. Also, es ist schon merkwürdig. Wenn ich anfrage und eine Selbstauskunft von denen, die mir rechtlich zusteht, abfrage und mir wird mitgeteilt, hör mal, du hast kein Konto mehr. Und da bekomme ich aber ein Jahr später einen Brief, dass man jetzt meine Religionszugehörigkeit abfragen will. Da fasse ich mir doch nur an den Kopf und sage, was ist denn das für ein Schlamphaufen? Also EDV-mäßig sind das nun die Superschlampen in Deutschland. Vielleicht sogar auf der Welt, weiß ich nicht.
Es gibt immer so Dinge, die es eigentlich gar nicht geben kann. Ich war mal so ein bisschen involviert beim Elektor, den kennen wir ja nur alle, da haben wir ja eigentlich ganz gute Beziehungen dazu. Und der Elektor hat auf Datenverarbeitung umgestellt, ach, wann war das? So Anfang 90er oder sowas, und hat die Etikettierung seiner Elektorausgaben per Computer dann gemacht. Herr Müller, Dingsbums, Dingsbums, Dingsbums. Und er hat dann die Postleitzahl vorne, die erste Ziffer genommen, und das war die Stückzahl der Elektoren, die jemand bekam. Und das hat man erst ziemlich spät festgestellt, dass jemand, der im Fünferbereich, sagen wir, Köln wohnte, immer 5 Exemplare bekam. Und das war eine Riesennummer, war das, um das da wieder in Ordnung zu bringen. Also es gibt Dinge, die man nicht vorhersehen kann, die keiner will und die dennoch passieren. Das ist schlechtes Wissen, schlechtes Management. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das?
Ja, wenn man in Geld schwimmt und wenn man einfach nur die Gebühren erhöhen muss, damit man das unnütze Porto wieder reinkriegt, da braucht man sich darüber keine Gedanken zu machen. Ich möchte nur noch anfügen, also es geht nicht darum, die Kirchen oder die Kirchensteuer zu verdammen. Nein, überhaupt nicht. Das ist in Ordnung. Und dass wir Religionsfreiheit haben, das ist eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft in Deutschland, und die müssen wir alle schützen. Das muss sein, das ist so. Dass aber Banken auf eigene Kosten Steuern eintreiben müssen und dass der Staat ebenfalls die Kirchensteuer eintreibt und dann noch 480 Millionen pro Jahr bezahlt an die Kirchen, da müsste man kräftig darüber nachdenken. Wenn jemand einer Religionsgemeinschaft angehört, dann soll er auch zahlen, das ist in Ordnung, aber bitteschön nicht auf Kosten der Allgemeinheit, denn wir haben schließlich 38% in Deutschland, die nicht den evangelischen oder katholischen Kirchengemeinschaften angehören. Und die müssen mitbezahlen, und das ist nicht in Ordnung.
Ja, aber das, was du da so relativ positiv gesagt hast, dass das toll ist, dass das abgezogen wird mit der Kirchensteuer, ich finde das gar nicht so toll. Denn das sind alte Zöpfe, die da laufen, dass wir den Kardinal Tebatz von Elst da monatlich mit 12.000 oder 13.000 Euro bezahlen. Ich finde das ein Skandal. Dieser Mann, der hat sowohl nicht alle, der ist doch irgendwo krank im Kopf. Und dass er jetzt wieder in Limburg da herumstreift. Ja. Das ist doch, das sind alte, uralte Gesetze, die sind 250 Jahre alt, dass der Staat der Kirche etwas abgenommen hat. Und wir zahlen das Gehalt von diesen Leuten. Wir zahlen das Gehalt von dem Kardinal Frings, der so unbeliebt war in Köln, wie vorher noch nie einer. So, und wir können aber nichts dagegen machen. Und jetzt hoffen wir, dass da ein besserer kommt. Weil er ja jetzt, ich glaube, 85 oder 80 ist er alt und jetzt irgendwann dann doch mal verschwindet. Er redet immer davon, er hört auf, aber immer noch geht's weiter mit ihm. Ich finde, dass
Da gibt's so eine ganze Menge
das
Dinge.
Das müssen wir uns nicht gefallen lassen.
Ja, da gibt's so eine ganze Menge Dinge. Da müsste man wirklich mal etwas tun. Aber der politische Wille, der fehlt meiner Meinung nach. Schau mal, die Kirchen sind von der Umsatz- und Erwerbsteuer befreit. Die haben gigantische Vermögenswerte und natürlich auch Zinsen. Die zahlen aber keine von dir angesprochene Kapitalertragssteuer. So, und für ihr Landbesitz, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sind es 800.000 Hektar in Deutschland, zahlen sie keine Grundsteuer. Das ist alles nicht in Ordnung. Das müsste man wirklich korrigieren. Aber welche Partei denn? Wir haben Parteien, die haben ein C in ihrem Namen und dass die sowas ändern, wer glaubt's denn?
Ja, heute habe ich den Stadtanzeiger, gelesen und habe mich ja wohl gewundert. Die haben in der Innenstadt die Besitzer von Immobilien aufgezeigt. Und da war unter anderem auch die Kirche dabei. Mein lieber Freund, der halb Köln, die Innenstadt gehört der Kirche. Die ganze Straße, die Hohe Straße, die Beidestraße, die ganzen großen Kaufhäuser, überall steckt die Kirche dahinter. Und ab und zu sieht man dann, naja, der Kaufhof, das ist Metro. Und dann geht es schon wieder weiter, das nächste Haus, das ist dann wieder die Kirche. Und das alles in einer Farbe gezeigt, wunderschön. Und das ist nicht zu glauben. Das fragt man sich, warum müssen die von uns das Geld noch haben?
Ja, weil der Staat, obwohl es im Grundgesetz steht, dass diese Schuld an die Kirchen, die da gezahlt wird, eigentlich abgetragen ist und dass die Sache beendet werden müsste. Es gibt aber keinen Stichtag, weil der Staat das verschlammt, weil der einfach weiter zahlt, weil der von all denen, auch die keiner Kirche angehören, jährlich die Steuern kassiert und sie an die Kirchen weitergibt. Es ist politisch eben nicht gewollt und das ist die Sauerei dabei. Die ist nicht bei den Kirchen zu suchen.
Ja, jetzt sind wir bei diesem Thema. Ich muss ja auch sagen, dass uns eingeredet wird, dass die Kirche ja sehr viel Soziales macht, dass sie Kindergärten und was weiß ich alles für Institutionen da unterhält. Nichts unterhalten die. Keinen Cent geben die dafür. Wird alles vom Staat bezahlt. Und da hat sich ja so vieles rausgestellt. Zum Beispiel, als die Kirche da eine Kindergärtnerin rausgeschmissen hat, da in Königswinter, weil die sich geschieden hat von ihrem Mann. War nicht mehr tragbar. Und dann haben die Eltern gesagt, hallo, was ist das eigentlich für ein Kindergarten? Stellte sich heraus, das ist ein katholischer Kindergarten, aber es wird kein Cent von der katholischen Kirche dazu getan. Und jetzt ist es ein evangelischer Kindergarten. Ja. Und die Kindergärtnerin ist wieder eingestellt worden.
Hallo. Mein eigentliches Thema war ja nicht das Thema Kirche, das passt ja nicht so ganz zu uns, sondern es ging hier um Datenschutz und ich bezweifle, dass man es wirklich verantworten kann, dass einfach eine x-beliebige Bank bei einem Bundeszentralamt für Steuern von jedem Bürger seine Religionszugehörigkeit abfragen kann. Und was damit dann passiert, das wissen wir alle nicht. Also da sollte man wirklich darüber nachdenken. Und da sollten auch die Datenschützer vielleicht mal die Augen und die Ohren aufmachen und sagen, Kinder, so einfach, so geht das nicht.
Aber Wolfgang, ich will jetzt wissen, was unternimmst du jetzt?
Ich werde denen schreiben und werde ihnen mitteilen, dass ich sie für blöd halte. Und dass es ein Schlampladen ist, dass sie mich anschreiben, obwohl ich kein Kunde bin. Und dass ich froh bin, dass ich kein Kunde von dieser Bank bin. Weil so unverantwortlich, wie diese Genossenschaft mit dem Geld umgeht, dürfte eigentlich gar kein Kunde mehr da sein.
Ja, und gehst du da weiter?
Lässt es dabei? Nein, ich untersage denen abzufragen, weil ich kein Kunde von denen bin, bei der Bank und so weiter. Ich überlege mir auch, ob ich nicht diesen Sperrvermerk, dafür habe ich übrigens den Vordruck gefunden, mir da holen, ausdrucken und ausfüllen soll und den dann an dieses Bundesamt da zu schicken, denn da geht's ja dann irgendwo weiter, denn in dem Moment, wo ich den Widerruf zur Übermittlung der KISTAM, so heißt der Kram da, ausgefüllt habe, dann darf die Bank keine Kirchensteuer mehr abführen von meinem Konto, was ich da gar nicht habe. Und das BZST ist dann aber gesetzlich verpflichtet, mein zuständiges Finanzamt über diese, meine Sperre zu informieren. Und das Finanzamt wird dann auch korrekt über die Tatsache der Anfrage der Bank an das Bundeszentralamt für Steuern mit Anschrift von mir informiert. Und das Finanzamt ist dann wiederum gesetzlich verhalten, mich wegen meiner Sperre zur Abgabe einer Kirchensteuererklärung aufzufordern. Wenn man sich das überlegt, wer sich diesen Schwachsinn ausdenkt und nur um von einer nichtstaatlichen Organisation für die Steuern einzutreiben, und damit werden dann Leute belästigt, die gar keiner Kirche angehören und gar keiner Bank angehören oder sowas. Es ist schon wirklich abenteuerlich, wie bei uns mit dem Geld umgegangen wird und mit den Daten umgegangen wird und mit dem Bürger umgegangen wird. Aber wie gesagt, ich bin kein Kunde von der Bank, die können mich auch so.
Tja. Man kann das Problem ja dem BSI mal melden. Dann wird man so in einem halben Jahr erfahren, was damit los ist.
Ja,
denn Heinz. Als dieser Identitätsklau bekannt wurde im Januar, wussten die es ja auch schon ein halbes Jahr.
Ja, also ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Manchmal verliere ich so ein klein wenig das Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Wenn ich mir überlege, dass da vergangene Woche in Koblenz wieder beim rheinland-pfälzischen Verfassungsgericht eine Klage abgewiesen wurde, weil da ein Bürger geklagt hatte, dass bei ihm die Wohnung durchsucht wurde aufgrund von Daten, die von Hehlerware bezogen wurde. Ich meine damit diesen gekauften Steuer-CDs aus Liechtenstein. Das hat also der Verfassungsschutz da, Schlapphut und Co. haben in Liechtenstein Daten, die irgendjemand dort abgezockt hatte, gekauft für, ich glaube, 4,4 Millionen Euro und haben sie dann weitergegeben und die wurden auch in Rheinland-Pfalz dann weiter benutzt. Wenn man sich das mal überlegt, unrechtmäßig erworbene Daten. Wenn ich verhaftet werde, dann müssen mir meine Rechte vorgelesen werden. Wenn es nicht gemacht wird und ich mache irgendwelche Aussagen, dürfen die nicht verwendet werden. Und so gibt es viele andere Dinge, dann müssen gewisse Rechtsnormen erfüllt werden. Wenn aber der Staat, wenn es um seine Steuern geht, dann ist das alles vollkommen scheißegal. Und ich möchte nur nicht behaupten, dass diese Koblenzer Richter sich zum Büttel des Staates gemacht haben, zumindest des Landes. Die werden sicherlich recht gesprochen haben. Aber einen faden Beigeschmack hat es bei mir doch, dass hier von Daten, die unrechtmäßig erworben wurden und die dann gekauft worden sind von Steuergeldern, dass dann hinterher für recht erkannt wird, dass es egal ist, aus welcher Quelle die Daten kommen. Es geht schließlich darum, Steuerbetrüger zu finden. Das ist richtig, Steuerbetrüger zu finden. Aber dann auf diese Art und Weise, da verliere ich so ein bisschen manchmal das Vertrauen. Haben wir auch ein Thema, was mit Computer zu tun hat?
Ja, ich hab mit Rudi telefoniert. Unser Freund Rudi Kulzer in München. Und wir haben das etwas vorher schon produziert. Es geht um einen der größten Deals in der IT dieses aktuellen Jahres. Vielleicht hören wir uns das einfach mal an.
Das machen wir.
Ein amerikanischer Traum wurde wahr. Jan Koum wurde mit einem Schlag Milliardär. Lieber Rudi Kulzer in München, er hat sein Unternehmen verkauft und dabei so richtig abgesahnt.
Ja, er war zwar kein Tellerwäscher, wie das früher war, meinetwegen in New York, aber die Einwanderer in das Silicon Valley und seine Mutter scheint ja mit ihm als Teenager aus einem ukrainischen Dorf, aus sehr armen Verhältnissen, nach Kalifornien eingewandert zu sein. Also das sind diese Tellerwäscher-Story aus dem Silicon Valley. Und das ist ein äußerst bemerkenswerter Deal. Weil 19 Milliarden Dollar, 14 Milliarden Euro, das ist ja schon ein Haufen Geld und stellt also einiges in Schatten, was da in letzter Zeit an Übernahmen waren. Jan Koum, also der Ukrainer und Mitbegründer von WhatApps.
Ja, das ist nämlich das, was wir jetzt auflösen müssen. Mhm. Der Software-Riese Facebook hat WhatsApp übernommen. Das Besondere ist doch an sich, dass WhatsApp eine Kommunikationsplattform ist, ist an sich doch Facebook auch.
Ist Facebook auch, ist Twitter, ist zum Teil Google auch, ist eine mehr Suchmaschine, aber will das auch. Aber der scheint in letzter Zeit besonders den Nerv der jungen Menschen getroffen zu haben. Also mit seinem Angebot, da hast dich du ein bisschen stärker beschäftigt, ja, mit den SMS und so weiter. Erzähl doch mal, was du im Detail daraus
gekriegt hast. Die Jugend steht auf SMS. Das ist ja wie wahnsinnig, wie die über diesen kleinen Nachrichtendienst kommunizieren, ähnlich wie unsere Bundeskanzlerin. Aber eine SMS ist teuer, relativ teuer. Und WhatsApp bietet einfach einen Dienst, SMS, also Kurznachrichten zu verschicken übers Internet und das Ganze zu einer Flatrate von 89 Cent pro Jahr. Das heißt, erste Jahr ist frei und dann ist eben 89 Cent pro Jahr.
Also super Flatrate.
Das ist eine super Flatrate.
Ja, weil bei Facebook ist zwar frei, aber alles mit Werbung, ne? Auch bei Google ist ja vieles mit Werbung. Also das ist ja das andere Modell, was auch gar nicht so beliebt ist und immer unbeliebter wird. Der hat keine Werbung in seinem Zeug.
Ja, das war das, womit er immer Reklame macht. Einfache Bedienung, keine Werbung und eine fast direkte Kommunikation. Wobei man sagen muss, alle Informationen laufen nicht peer-to-peer, also nicht von Anwender zu Anwender, sondern laufen immer zentral über diese Rechner von WhatsApp. Was an sich verwunderlich ist, denn das sind gerade mal etwas über 50 Mitarbeiter, die das bedienen, haben mittlerweile eine Klientel von 450 Millionen Teilnehmern.
Mhm. Im Vergleich, Twitter hat nur 250 Millionen.
Ja, Twitter ist ja etwas anders gestrickt. Twitter ist ja keine Kommunikationsplattform, sondern da gibt man seine Nachrichten raus, verbreitet die und wer die lesen will, liest die. Die sind also nicht von Person zu Person wie eine SMS oder eben diese Nachrichten von WhatsApp.
Ja, klar. Aber immerhin, also auch bei Twitter, also dieses ganze Messaging-Services heißen die, früher gab es ja bei Microsoft auch so stärker was, die sind ja im Hintergrund eher auch die Nicht-Gewinner, die Verlierer von dieser ganzen Szene, ne? Weil die kommen, wobei Microsoft hat Skype gekauft, das war ja auch eine Hoffnung, dass da mehr passiert, ne?
Aber die Kommunikation ist komplizierter, weil es im Prinzip ein Ersatz der Telefonie ist.
Ja, ja, ja.
Die SMS ist nicht zeitgebunden, sondern ich schicke meine Nachricht los.
Das sind die digitalen Zettelchen. Ich nenne das immer innerlich die digitalen Zettelchen, die man rumwirft in der Schule und so.
Ja, das war mal. Ganz unumstritten ist WhatsApp ja nicht.
Nee, also du hast da ein bisschen mehr reingelesen.
Ja, dass die Sicherheit, also A, läuft alles über deren zentraler Server. Dann ist bis Ende 2012 alles unverschlüsselt gesendet worden, so dass jeder, der ein bisschen sich mit Netzwerken oder WLANs, das geht ja über Mobilfunk und WLANs, auskennt, konnte das mithören oder mitlesen. Es sind ja sogar dann Zwischenfälle da passiert. Die WhatsApp hatten einen Hackerangriff, wobei Daten abhandengekommen sind. Mittlerweile wird verschlüsselt, allerdings mit einem Verfahren, von dem sogar Microsoft sagt, man würde es besser deinstallieren. Das RC4-Verschlüsselung ist das, die als nicht sehr sicher bekannt ist. Ich frage mich jetzt, warum kauft Facebook so einen Dienst? Was verspricht sich Mark Zuckerberg davon, so einen SMS-Dienst zu haben?
Also ich, weil ich die Motive gelesen habe, ist dem Zuckerberg sind ein bisschen die Jugendlichen davongelaufen oder nicht reingegangen. Das scheint mir der Motiv Nummer eins zu sein. Und bei Verschlüsselung so habe ich also auch gegenteilige Stimmen gehört, dass der, weil er aus einem Land stammt, wo also die Geheimdienste und so weiter immer drin hängen, Struktur geschaffen hat, wo der Staat nicht so leicht reinkommt. Also da müssen wir, glaube ich, im Detail abwarten und mehr IT-Details auch lesen, was da wirklich der Fall ist, weil zurzeit ist es ja Meinung gegen Meinung und vom Wettbewerb und so. Also das ist wirklich von der Sicherheit her interessant zu ergründen. Und das Zweite ist eben die Kundenrelevanz. Welche Gruppen kann er erschließen, die dem Zuckerberg ein bisschen davongelaufen sind? Weil in letzter Zeit hört man ja, die Senioren machen lieber mit Facebook. Das kann er sich ja, das mag er ja nicht, der Zuckerberg.
Es gibt ja noch eine Frage. Wird jetzt Facebook kostenpflichtig, ähnlich wie WhatsApp? Oder wird WhatsApp durch Werbung finanziert in Zukunft? Denn das ist ja das Geschäftsmodell von Facebook.
Also was ich gelesen habe, geht die Tendenz eher dazu, dass man geringe Kosten macht, also hohe Flatrate, weil der Zuckerberg sagt auch, eigentlich ist das mit Werbung nicht gut. Habe ich in amerikanischen Presse gelesen. Also der hat sich da selber eine Lanze gebrochen. Das ist so erste Emotionsreaktion, was man gesehen hat. Also ich tendiere in der ersten Analyse dazu, dass der Zuckerberg eher das WhatsApp-Modell nimmt und seins modifiziert und dann Google anprangert, dass die so werbeträchtig sind.
Lieber Rudi, vielen Dank nach München. Wir werden das genau beobachten und wenn sich was Neues tut, werden wir wieder zusammenreden und zu sehen, was aus der ganzen Sache geworden ist. Danke nach München.
Eins, danke, ciao.
Ja, interessant, diese ganze Geschichte. Man kann es von verschiedenen Seiten sehen. Und ich betrachte es letztendlich so, dass es so eine Art, im letzten Moment zugreifen war, denn WhatsApp wäre sonst zu mächtig geworden. Die haben die kritische Grenze der Mitglieder erreicht, also eine Grenze, wo sie eigentlich nicht mehr kaputt gehen könnten und sind zur ernsthaften Konkurrenz geworden. Aber obwohl es ja nun eine Art, E-Mail-Ersatz im weitesten Sinne war, also etwas ganz anderes, wurden sie eben dennoch geschluckt. Wie es weitergeht, werden wir sehen. Aber das Erste, was passiert ist, der Kram hatte doch Probleme, oder Heinz?
Ja, das war ganz kurz, nachdem wir das Gespräch aufgezeichnet hatten. Am 22. war WhatsApp plötzlich nicht mehr zu erreichen. Das war ein Samstag, 19.30 Uhr, war plötzlich Feierabend. Und die haben bis 23.30 Uhr gebraucht, ihre Systeme wieder zum Laufen zu bringen. Das ist ja eine relativ kleine Firma, haben wir im Beitrag gesagt, sind etwas über 50 Mann. Und anscheinend ist durch den Kauf, durch dieser plötzliche Hype, der um WhatsApp gemacht wurde, ist die Firma so interessant geworden, dass sich 100 neue User pro Sekunde angemeldet haben und da haben eben die Server eine Grätsche gemacht. Da hat keiner mit gerechnet. Mhm.
Und es haben sich mehr angemeldet als abgemeldet. Viele sagen zwar, sie möchten jetzt zu anderen Diensten wechseln, denn dem neuen Eigentümer vertraut man nicht so wirklich. Man wird sehen, was weiter passiert. Ja, jetzt haben wir vor lauter Freude, dass der Kollege Back wieder dabei ist, eigentlich die Zeit verschlafen. Wir sind zu lang geworden. Das, was in der Regel bei uns nicht passiert. Man möge es uns nachsehen. Und wenn es jemand nicht gefällt, hat er Pech gehabt.
Na gut, da habe ich wieder die Schuld. Ich nehme sie auf mich. Ich habe zu viel gequatscht. Und entschuldige mich auch. Und es tut mir leid. Und ich werde in mich gehen. Und werde auch die Banken nicht verklagen und werde auch die Steuern zahlen, werde auch die Kirchensteuer zahlen, obwohl ich gar nicht in der Kirche bin.
Ja, das finde ich doch anständig von dir. Gut, ja. Dann würde ich sagen, nachdem nun alle Steuern gezahlt sind und keiner die Banken verklagt, dann sagen wir nochmal, wir sind auch über YouTube zu erreichen, die Audiosendung und vor allen Dingen auch unsere Videos, unsere Fernsehsendungen. Und wir haben damit den ganz großen Vorteil erreicht, dass wir nun auf allen Plattformen über YouTube anseh- und anschaubar sind. Dauerhaft werden wir natürlich unseren Download von der Homepage auch einstellen, denn der Traffic über YouTube kostet uns kein Geld. Der andere ist schon teuer. Es gibt natürlich noch eine Übergangszeit, aber irgendwann wird natürlich bei uns auf der Homepage Schluss sein. Es bleiben weiterhin natürlich die Links zu YouTube. Dort kann man natürlich auch viel besser suchen. Dort gibt es auch nicht nur die ganzen Fernsehsendungen, sondern auch noch Filetstückchen, das heißt also die zerlegten Fernsehsendungen, die dann auch noch verschlagwortet sind, die man dann dort auch suchen kann. Und dann, wer weist auf Thomas Ritter hin?
Ja, man sollte vielleicht mal in unserem Shop nachsehen. Da gibt es Kaffeetassen, da gibt es Regenjacken, die bei mir immer ganz vorne anstehen, weil die einfach genial sind. Da gibt es auch gegen das schlechte Wetter Regenschirme. Die Mützen hat man dieses Jahr ja gar nicht so gebraucht, denn selbst in der Wintersportdomäne in Russland war es ja teilweise 19 Grad warm. Aber es gibt interessante Sachen. Schauen Sie mal rein. Es lohnt sich.
Mhm. Und der Herr Back, der hat nichts aus dem Shop?
Ja. Ich bin schon zufrieden, wie es gelaufen ist. Ein Pullover brauche ich nicht. Nee. Im Moment keine Probleme. Keine Bedürfnisse. Aber ein Bedürfnis ist, den Daumen hochzuhalten und zu sagen,
37 tschüss. Minuten, da tue ich auch den Daumen hoch. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal und viel Spaß.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.